Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich möchte mit euch weiter reinschauen in die Apostelgeschichte. Wir sind in der Serie Der Weg. Da haben wir auch Folien dazu. Und das ist eine Reise durch die Apostelgeschichte. Und wir sind inzwischen bei Teil 6 angelangt, also wir machen eine erste Staffel jetzt im Sommer und dann machen wir schon mal ein bisschen Pause, weil die Apostelgeschichte hat viele Kapitel, viel Inhalt. Und wir haben gesehen, die Gemeinde ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten und da ist Leben reingekommen in die Gemeinde. Aber es war nicht nur irgendein Leben, sondern es war Leben geprägt von einer tiefen Liebe zueinander. Und darüber hat die Silvia ganz eindrucksvoll gesprochen. Letzte Woche, sie hat die ideale Gemeinde präsentiert. Da wird ja die ideale Gemeinde präsentiert, so wie man es sich irgendwie wünschen würde. Und dann hat die Silvia uns klargemacht, okay, es geht nicht darum, dass diese ideale Gemeinde 1:1 kopiert wird, sondern es geht darum, dass wir diesen Lebensstil, den sie hatten, auch haben. Und was war das für ein Stil? Die Menschen in der idealen Urgemeinde, so nennt man die erste Gemeinde in Jerusalem, sie haben einander geliebt, so wie Christus sie geliebt hat. Und das war auch dieser Befehl, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat vor seiner Kreuzigung. Er hat gesagt zu ihnen, Johannes 13, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und jetzt kommt's, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also Christen sollen nicht daran zu erkennen sein, dass sie immer mit einer Bibel rumlaufen, sondern dass sie eine Liebe zueinander haben, die eindrucksvoll ist. Dass man, auch wenn man verschieden ist, sich immer wieder findet mit der Mitte Jesus. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Welt nicht geben kann. Und das, inspiriert vom Heiligen Geist, hat die erste Gemeinde gehabt. Und das hat sie zu so einer idealen Gemeinde gemacht. Also es geht nicht um Kopieren, sondern es geht um Kapieren. Worum geht's? Es geht darum, dass wir das, was Jesus gesagt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes umsetzen. Einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Und weil die Silvia dann ziemlich drüber gerattert ist über die praktischen Punkte, und ich habe zum Beispiel nichts zum Schreiben gehabt, haben wir gedacht, ich gebe euch nochmal als Bonus auf den Infozettel diese praktischen Hinweise, wie können wir einander lieben? Was bedeutet es, einander zu lieben? Das muss ja praktisch werden. Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe ist Tun. Und darum, nehmt das mit, schaut es durch auch nochmal, wo kannst du ansetzen, wie kannst du das umsetzen, zu lieben, wie Christus dich geliebt hat, ganz praktisch hier auf der Rückseite für euch. Bonusmaterial, exklusiv. Ja, wunderbar, oder? Ich würde sagen, wir starten rein in den Text für heute Morgen. Wir werden eine neue Episode ansehen. Und wenn du deine Bibel mit dabei hast oder deine Bibel-App, dann schlag mit mir auf. Apostelgeschichte Kapitel 3, ab Vers 1. Wir werden bis 11 ansehen, also 11 Verse durchschauen. Es ist eine Geschichte, die lässt sich super aufnehmen. Und auch das ist genau die Geschichte, die auch unser Kindergottesdienst-Team mit den Kids heute anschauen wird. Schauen wir uns das gemeinsam an. Da steht, Apostelgeschichte Kapitel 3, ab Vers 1. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig stehen und ging einige Schritte. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite, und das ganze Volk strömte aufgeregt zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Also das ist wirklich wow. Ich finde, die Geschichte ist einfach wow. Und man merkt auch, die Leute haben auch gedacht, wow. Weil alle strömen dann dahin und was ist da jetzt passiert? Und ich kann mir vorstellen, das hat einfach so viel Action reingebracht in den Alltag, und ich glaube, es war vielleicht sogar mehr Action, als Petrus und Johannes zu dem Moment vielleicht lieb war. Vor 2 Wochen sprachen wir darüber, dass es wichtig ist, zu wissen, wer ist der Herr? Vielleicht könnt ihr euch erinnern an diese Predigt. Wer ist der Herr, der rettet? Weil das war die erste Predigt von Petrus, die zweite folgt dann nächste in 2 Wochen. Und bei der ersten Predigt hat er gesagt, der Herr rettet. Aber wer ist der Herr? Und dann hat er auch erklärt, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr, und er ist nicht irgendein Herr, es ist der Herr aller Herren. Er ist der Auferstandene, der den Tod besiegt hat. Und er ist auch ein Wundertäter. Das waren so diese 3 Aspekte seiner Herrschaft. Und hier sehen wir, er ist ein Wundertäter. In der Kraft der Auferstehung, in der Kraft Jesu und nicht in der Kraft von Johannes und Petrus ist dieser Gelähmte aufgestanden, gegangen, gesprungen sogar und war geheilt. Also Jesus macht den Unterschied, und er macht auch den Unterschied in unserem Leben. Er möchte einen Unterschied machen in deinem Leben. Und darum wollen wir den Text noch mal ein bisschen genauer ansehen und daraus lernen. Ich finde, dass bereits der erste Vers uns etwas ganz Wichtiges lehren kann. Schauen wir den ersten Vers noch mal ein bisschen genauer an. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Jetzt lasse ich euch ein bisschen mitarbeiten. Wohin waren die beiden unterwegs?
Zum Gottesdienst.
Gottesdienst, ja, ein bisschen genauer. Was? Gebet, zum Gebet, ja, aber wohin? Tempel, genau. Und im Tempel wollten sie dann beten. Ja, genau. Und uns ist klar, es geht vermutlich nicht um den Tempel, es geht eher um das Zusammenzukommen und zu beten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich finde es allein diese Sache schon mal sehr herausragend. Warum? Überlegt es mal, was ist kurz davor passiert, bevor die da jetzt losgehen zum Gebet? Was war da? Pfingsten war da. Was ist im Pfingsten passiert? Hat Petrus einfach nur gepredigt und hat gesagt, oh, danke für die schöne Predigt, tschüss. 3000 höre ich da. Ja, 3000 Leute haben gesagt, wow, Jesus ist wirklich der Herr. Wir wollen, und dann haben sie gefragt, was sollen wir tun? Ich meine, das wünscht man sich ja, gell? Lasst euch taufen. Okay, wir lassen uns taufen. 3000 Leute wurden getauft und zur Gemeinde hinzugefügt. Wie viele waren sie vor Pfingsten oder als die gewartet haben zu Pfingsten? Wer weiß das? 120. Wie viele waren sie dann? 3120 plus, minus. Ja. Okay, das heißt, innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Stunden, sind sie plötzlich Megachurch. 3000 plus Leute. Und was machen Petrus und Johannes? Sie gehen zum Gebet. Das ist ein Statement. Das ist etwas, wo wir wirklich lernen dürfen. Ich habe mal versucht vorzustellen, was würde ich machen, wenn plötzlich aus den 70, 80 Leuten, die bei uns da sind, plötzlich 3000 werden. Erstens müsstet ihr ganz viel beten, aber zweitens wird bei mir, glaube ich, das Rad nur noch rennen. Ich würde mit dem Magistrat telefonieren, können wir jetzt statt Rad Reithofer eine Stadthalle haben? solche Dinge, ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mir nehmen würde, zu beten, innezuhalten und zu Gott zu kommen. Und ich glaube, da können wir wirklich schon mal was ganz Großes lernen von Petrus und von Johannes. Dass in all den Dingen, die auf uns einprasseln, all die Dinge, die in deinem Leben sind, dass diese Beziehungspflege zu Gott wahrscheinlich das Wichtigste ist, was wir tun können. Und ich bin mir sicher, dass sie haben sich auch Gedanken gemacht, wie geht es weiter mit der Gemeinde. Aber ich glaube, für sie war auch ganz klar, wenn wir Instruktionen kriegen, wie es weitergeht, dann wird Jesus uns das schon zeigen. Ein Grund mehr, ihn zu suchen und zu beten. Und zu sagen, Herr, wie siehst du das? Wie geht's weiter? Weil das ist eigentlich das, was bei Gebet so wichtig ist. Das ist nicht nur ein, ich bringe Gott alle Wünsche und dann rege ich mich vielleicht später auf, dass er nicht meine Wünsche erfüllt hat. Das ist eigentlich nicht Gebet. Gebet ist auch zu fragen, Herr, was willst du eigentlich? Was ist dein Wille für mich? Was ist dein Wille für diese Megachurch plötzlich, die du gestiftet hast durch deinen Heiligen Geist? Und Petrus und Johannes sind, glaube ich, so vorbildlich, weil sie gelernt haben, von wem? Wer war ihr Rabbi? Wer? Der Meister, der Herr, er selbst. Jesus war ihr Meister. Und Jesus hat zum Beispiel Folgendes gesagt, das hat dann Johannes selbst dokumentiert in seinem Evangelium. Er hat gesagt, Jesus über sich, lasst euch das auf der Zunge zergehen, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das ist Beziehung. Und das ist auch der Grund, warum Jesus nicht jeden und jede geheilt hat oder jedes Problem gelöst hat, das ihm begegnet ist. Weil sein Tag hatte auch nur 24 Stunden. Er hätte die Macht gehabt, von Gott ihm gegeben. Aber für ihn war auch genauso dieses, was will eigentlich der Vater, mit dem er immer im Kontakt war. Was soll ich tun? Und wenn er will, dann macht er solche Dinge, wie einen Gelähmten aufzurichten. Und er will das tun. Aber es ist ihm auch immer die Frage, wann passiert etwas zum Beispiel? Also ganz interessant, Petrus und Johannes, ich denke, sie waren solche Beter. Und sie waren unterwegs zum Gebet. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Hinweis. Es geht letztendlich um Beziehung, auch bei diesem Text. Und jetzt kann das Abenteuer beginnen. Das Fundament ist gelegt mit Gebet. Jetzt schauen wir nochmal kurz die Verse 2 bis 5 an. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Der tat es in Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Okay, also da ist dieser arme Mann und er ist wirklich arm. Dadurch, dass er gelähmt ist, von Geburt an gelähmt. Das heißt, er war immer abhängig von anderen. Stell dir vor, du bist immer abhängig von anderen. Immer davon abhängig, dass Tag für Tag dich jemand dahin trägt. Immer davon abhängig, dass jemand sich dir erbarmt und dir dann auch was hinschmeißt und dir was gibt, damit du auch leben kannst. Er war komplett abhängig. Und er spricht sie an und plötzlich kommt so dieses, sieh uns an. Die Aufmerksamkeit ist auf einmal ganz auf ihm. Und hier ist interessant, der Text, wenn ihr das anschaut, da steht, bei mir steht, sie haben ihn fest angesehen. Andere Bibeln schreiben, sie haben ihn aufmerksam angesehen oder gespannt angesehen. Als Außenstehender hat man sich vielleicht gedacht, die starren ihn jetzt an. Ja, also Petrus und Johannes stehen so da und schauen den so an. Da steht er umsonst fest. Irgendwas muss da gerade passiert sein. Und ich habe überlegt, was ist es? Immer wieder bin ich über dieses Festanschauen gestolpert. Und ich glaube, es hat zu tun mit dem Vers 1. Ich glaube, es hat zu tun mit dem, dass die beiden Beter waren. Ich glaube, sie schauen ihn an und fragen innerlich, Jesus, jetzt haben die uns den genau, und das steht auch hier so da, genau als sie kommen, setzen die ihm den hin. Jesus, jetzt haben die uns genau den vor die Nase gesetzt. Und er bittet um was, was wir eigentlich nicht haben. Aber wir wissen, du bist der Herr. Wir wissen und haben erlebt, du kannst Gelähmte aufrichten. Möchtest du hier etwas tun? Und ich gehe davon aus, die Antwort war, ja, ich will es tun. Weil was Petrus dann sagt, ist ja super kühn. Je nach Bibelübersetzung, es gibt zwei Text, Texte, die ziemlich gleichwertig sind. Manche Bibeln schreiben nämlich nur, wandle, geh. Nicht mal aufstehen. Einfach nur das, was unmöglich ist, geh einfach nur. So, völlig unmöglich. Weiß, viele Bibeln schreiben auch, steh auf und geh. Den Zwischenschritt brauchst du ja in der Regel. Ja. Aber mega kühn. Mega kühn. Und dann ist einfach wunderschön, wie es weitergeht. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden seine Füße und Gelenke und so weiter fest. Und er fängt an zu gehen und springt herum. Und es ist einfach wunderschön. Einerseits dieses Detaillierte, die rechte Hand, ist euch aufgefallen? Seit 2000 Jahren im Urtext drin, die rechte Hand. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber was auf jeden Fall noch beeindruckender ist an Details, ist einfach diese Emotion. Er macht es, Petrus hilft ihm dabei und dann, wie er merkt, hey, das funktioniert, dann gibt es einfach kein Halten mehr. Also er läuft herum und er springt und er jubelt. Und was auch schön ist, wir sehen, er lobt dann Gott. Also er wird nicht nur zu einem Geheilten, sondern er wird zu einem Lobpreiser. Plötzlich merkt er, das, was hier passiert ist, das muss Gott gewesen sein. Ich bin jetzt quasi kontaktiert worden mit Gott selbst. Ich bin plötzlich in Beziehung mit Gott getreten. Auf einmal ist da was passiert, das kann nur Gott machen. Nur Gott kann so etwas tun. Und selbst heute wäre das ein astreines Wunder, oder? Astrein. Von komplett gelähmt zu super geschmeidig in 5 Sekunden. Selbst wenn die Medizin das entwickeln könnte, ja, dass sie vielleicht irgendwie die Nerven ansteuern und so weiter, du hättest keine Muskeln. Das würde Monate, Jahre dauern, bis die Person vielleicht irgendwie computergesteuert dann gehen kann. Ja. Aber von null auf super geschmeidig, das kann nur der, der diesen Menschen erschaffen hat. Das kann nur der Meister selbst, Gott, der dich und mich gemacht hat in all unserer Komplexität. So viele Rätsel gibt es noch über unseren menschlichen Körper, so viel Unerforschtes. Er kennt alles, jedes Detail. Und er war am Handeln, hier an diesem Mann, der Chefdesigner war am Werk und er macht ein Wunder durch die Kraft des Namens Jesu. Und jetzt komme ich zu der Frage aller Fragen. Was hat es letztendlich mit uns zu tun? Wir bewegen uns noch ein bisschen weiter und schauen nochmal auf einen zweiten Vers hin, den Vers 6, für uns noch zum, wir sind, bewegen uns auf eine Zielgerade zu. Vers 6, wichtige Details sind da auch drin. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Silber und Gold habe ich nicht. Petrus und Johannes waren, bevor sie Jesus nachgefolgt sind, wisst ihr, was die gemacht haben beruflich? Genau, die waren Fischer. Das heißt, die waren selbstständige Leute, Unternehmer. In The Chosen ist Petrus verschuldet. Wir wissen es nicht, ob er wirklich verschuldet war. Vielleicht ging es ihm auch ganz gut. Ich gehe davon aus, dass er eigentlich nicht verschuldet war. Aber wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall war er selbstständig. Er hat sich selbst erhalten. Und wo ist er jetzt? Er lebt nicht mehr am See Genezareth. Er ist plötzlich in Jerusalem. Und er ist plötzlich abhängig von dem, was er bekommt von den Glaubensgeschwistern. Er ist plötzlich in einer ganz anderen Situation. Und aus dem heraus sagt er auch, ja, Silber und Gold, das ist so mit Geld, das ist nicht so, das haben wir verstanden von Jesus, ist nicht so wichtig. Das habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Petrus und Johannes, sie wissen, wir sind ultrareich. Wir sind ultrareich. Warum? Weil wir Jesus haben. Letzten Sonntag hat mich eines der Kinder gefragt, von Kiko, eines der Kinder gefragt, bist du reich? Und ich habe gesagt, ja, ich bin sehr reich. Wirklich? Ja, ich habe Jesus. Und das, glaube ich, müssen wir begreifen. Das haben Johannes und Petrus verstanden. Wir sind ultrareich, weil wir haben diese Beziehung zum Herrn der Herren, zum König der Könige, zu dem, der Gelähmte aufrichtet. Wenn er sich das vorgenommen hat, dann macht er das. Einfach so. Den kennst du, wenn du Jesus kennst. Den kennst du. Du bist reich. Du bist ultrareich. Und das kann dir auch keiner nehmen. Diese Beziehung zu Jesus ist das Größte, was wir haben können auf dieser Welt. Und aus dieser Beziehung heraus können wir der Welt etwas geben, das nur Gott geben kann, das die Welt nicht geben kann. Und da spreche ich nicht nur von Wundern, sondern auch von vielleicht Dingen wahrnehmen bei Menschen oder Bedürfnisse wahrnehmen von Menschen oder einfach nur anders sein, weil wir Jesus kennengelernt haben und wie er uns liebt. Darum lieben wir. Weil unser Gegenüber verdient es ja oft gar nicht, ja, dass wir nett sind oder so. Aber wir haben es auch nicht verdient, dass Jesus so nett ist zu uns, dass er sein Leben für uns gibt, dass er uns vergibt, dass er uns aufnimmt als seine Kinder. Wie beschenkt sind wir in ihm? Wie reich sind wir eigentlich in ihm? Und aus diesem Reichtum hast du etwas zu geben. Aus diesem Reichtum kann ich etwas geben. Und so ist die Frage für dich und an dich und mich heute Morgen: Kennst du ihn auch, diesen Jesus? Hast du Beziehung zu ihm? Weil wenn du ihn kennst, dann bist du reich. Und das ist auch so unser Predigt to go für heute Morgen. Wer Jesus kennt, ist wirklich reich. Das ist wirklich ein Reichtum, Jesus zu kennen. Unabhängig davon, wie viel in deiner Geldbörse ist, wer Jesus kennt, der ist wirklich reich. Und dann hast du was zu geben, was die Welt nicht geben kann. Und das ist so hoffnungsvoll und stark und das ist einfach auch das, was diese Geschichte zu einer besonderen Geschichte macht. Wir werden uns in 2 Wochen dann ansehen, wie Petrus das erklärt, weil ein Wunder allein, ich habe auch mit der Lilo diese Woche gesprochen, ein Wunder allein reicht nicht. Es braucht immer eine Erklärung. Was ist hier passiert? Wer hat das getan? Und was möchte dieser Wer? Jesus, er möchte Beziehung zu uns. Und das ist der Reichtum, in dem wir leben dürfen. Wie geht's weiter? Also die Beziehung, die wir haben dürfen in Jesus, es übertrifft alles. Wer Jesus kennt, der ist wirklich reich. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die im Vers drinnen steckt. Was mit dem zu tun hat. Jesus kennen, Beziehung haben zu ihm. Es geht weiter. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, werde ich dir geben im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias. Steh auf und geh. Das ist die erste Stelle in der Apostelgeschichte, wo dieser Ausdruck vorkommt, im Namen von Jesus. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. Das kommt dann immer wieder. Das wird uns noch begegnen in unserer Wegserie. Aber die Sache ist die, du kannst nur im Namen von jemandem sprechen, den du auch kennst. Kleines Beispiel. Ich kann nicht zu euch sprechen und sagen, im Namen vom Bürgermeister Herrn Vogel, seid nett zu euren Nachbarn und haltet die Stadt rein. Das kann ich nicht. Ich kenne ihn gar nicht persönlich. Und selbst wenn ich in seinem Sinne spreche, weil das ist ja in seinem Sinne, oder? Dass ihr gut seid, gute Nachbarn seid, dass ihr die Stadt reinhaltet, ist total in seinem Sinne. Aber ich kann nicht in seinem Namen auftreten und in seinem Namen sprechen. Aber ich kann euch sagen, im Namen von Jesus, liebt einander, so wie er euch geliebt hat. Warum kann ich das? Weil ich diesen Jesus kennengelernt habe. Und weil ich weiß, das ist sein Wille. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich bin ein Jünger von ihm und du bist ein Jünger von ihm. Das möchte er. Und ich kenne diesen Jesus und ich weiß, er hat gute Pläne. Und ich weiß, das ist wichtig und das macht uns zu einer idealen Gemeinde. Und darum sage ich dir, im Namen von Jesus, liebe deine Geschwister, so wie Jesus sie geliebt hat. Das macht uns zu einer außerordentlichen Gemeinde und es ist außerordentlich schwierig und darum brauchen wir die Hilfe Jesu und seinen Heiligen Geist. Aber es ist das, was er von uns möchte. Also wir können nur im Namen von dem sprechen, den wir kennen. Und darum ist diese Beziehung zu Jesus so wichtig, dass wir nicht nur von Jesus sprechen und über ihn sprechen, sondern mit ihm sprechen und in seinen Namen sprechen, weil wir uns fragen, was willst du eigentlich, Jesus, von mir? Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Wohin soll ich gehen? Und Petrus, er weiß, wer Jesus ist, er hat diese enge Beziehung und darum kann er sagen, geh, wandle. Er hat es von Jesus. Er weiß, er will was tun in diesem Moment. Er will diesen Mann heilen. Das Unmögliche passiert. Und es ist nicht ein Zauberspruch, ja, weil es funktioniert nicht. Haben wir dann auch später mal eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Jemand geglaubt, man muss einfach nur sagen, im Namen Jesu. Und keine Ahnung, wer Jesus ist, aber im Namen Jesu. Das kann ganz schön schief gehen. Ja. Es braucht diese Beziehung zum Auferstandenen. Ich komme zum Abschluss. Das Lobpreisteam kann sich bereit machen. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Ich glaube, es ist uns klar, vielleicht können wir nochmal das Predigt-to-go sehen. Wer Jesus kennt, der ist wirklich reich. Wer Jesus kennt, ist wirklich reich. Das ist so wichtig. Diese Beziehung zu Jesus, das ist unser größter Schatz, den wir haben können. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Stärkeres, Wertvolleres. Und aus dem heraus können wir was geben. Das brauchen wir, diese Beziehung. Und die Frage ist, siehst du deinen Reichtum in der Beziehung zu Jesus? Oder bist du noch auf der Suche nach einem anderen Reichtum? Das steckt ja allen in uns drin, ja. Es wäre ja schön, ein bisschen mehr zu haben von diesem und jenem. Es geht ja nicht nur um Geld, es geht ja auch vielleicht um Beziehungen. Hätte ich nur mehr Freunde oder und so weiter. Oder hätte ich Familie. Aber der größte Reichtum ist, diese Beziehung zu Jesus zu haben. Und durch ihn ein Kind Gottes zu sein. Eine Wohnung zu haben beim Vater im Himmel, die Jesus dir persönlich vorbereitet und zubereitet. Eine Hoffnung zu haben, die über alles hinausgeht, was in dieser Welt Hoffnung geben kann. Das ist Reichtum. Das ist wahrer Reichtum. Und diese Familie Gottes, die Gemeinde. Als Kind Gottes bist du Teil der Gemeinde. Wo Jesus gesagt hat, liebt einander. Ihr seid eine besondere Gemeinschaft. Ihr seid so ein bunter Haufen, muss ich echt sagen. Niemals ohne Jesus, niemals nie würden wir so hier zusammensitzen. Gebildete, weniger Gebildete, Arme, Reiche. Alle kommen zusammen. Aus allen Völkern und Nationen kommt man zusammen im Namen Jesu. Das ist nur möglich durch Jesus. Das ist nur möglich durch Jesus. Es gibt eine Passage in den Evangelien, wo Jesus die Jünger lossendet in Zweierteams und er sagt, geht hin, betet für die Leute, predigt das Reich Gottes und befreit auch die, die von bösen Geistern bedrängt werden. Und sie gehen dann los und es passiert wirklich ganz viel und sie kommen mit Begeisterung zurück. Und was sagt Jesus dann zu ihnen? Lukas 10, Vers 20, da steht, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also er sagt eben, das ist der Reichtum, diese Beziehung. Nicht das, was durch die Beziehung zu mir passiert. Und da kann ganz viel passieren, weil ich ja in euch lebe und durch euch wirke. Aber letztendlich zählt nur diese Beziehung. Das ist alles, was zählt. Das ist der Reichtum, den wir haben. Habe ich verstanden, worin wahrer Reichtum besteht? Hast du es verstanden? Ich hoffe sehr, dass wir es verstanden haben. Weil nur aus diesem Reichtum heraus können wir etwas geben. Sogar so große Dinge wie Petrus. Und er ist einen längeren Weg gegangen, bevor er so große Wunder tut. Und dann solche Predigten hält. Das ist auch wahrscheinlich nicht für jeden. Muss man mal verkraften. Aber vielleicht sind da Leute unter euch, die genau diese Gabe vielleicht haben und Gott möchte es freisetzen. Und ganz viele andere Geschenke und Gaben für Leute. Das schlummert alles in uns, wenn Jesus in uns lebt und wir eine Beziehung zu ihm haben. Wirklich reich ist, nochmal zum Abschluss, wer Jesus kennt. Wer Jesus kennt, ist wirklich reich. Und so möchte ich auch einladen, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du diese Beziehung zu ihm nicht hast, dann ist vielleicht heute der Tag, dass du diese Entscheidung treffen willst. Und wenn du das möchtest, dann komm zum Gebet nach dem Gottesdienst und sag, ja, ich brauche diese Beziehung. Ich suche meinen Reichtum, meine Erfüllung, mein ganzes Leben irgendwo anders. Aber ich möchte mit dieser Suche, ich möchte beenden. Ich möchte ans Ziel kommen. Ich möchte ankommen. Ich möchte neu durchstarten mit Jesus. dann komm, nimm es in Anspruch. Ich schließe mit Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich reich machst. Und ich bete darum, dass wir enger an dir dran sind. Zieh uns du auch ins Gebet. Lass uns nicht nur Dinge bei dir deponieren, sondern auch fragen, Herr, was hast du eigentlich im Sinn? Wie soll ich für Person XY eigentlich beten? Was möchtest du für die Person eigentlich? Was soll ich in dieser und jener Situation tun? Jesus, du selbst hast gesagt, du kannst nichts tun ohne den Vater. Du kannst nichts aus dir heraus tun. Lass uns das auch begreifen, verstehen, ergreifen. Und damit auch den Reichtum, den wir haben. Diese Beziehung zu dir, dem Herrn der Herren, dem König der Könige, dem Wundertäter, dem Auferstandenen. Danke, Jesus, dass du dich sehnst nach einer Beziehung zu uns. Danke, dass du mit dem Heiligen Geist bei uns bist an jedem Tag. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.